Gemeinde, der uns heute aufgegebene Predigtext steht bei dem Propheten Jesaja im 6. Kapitel, die Berufung des Propheten im Tempel. Da heißt es: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach zu mir: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Der Herr segnet an uns dieses sein Wort.
Amen.
Liebe Gemeinde, am 5. Juni 1993 wurde in Berlin nach der Wiedervereinigung der Berliner Dom wieder in Gebrauch genommen, in gottesdienstlichen Gebrauch genommen. Dieses mächtige Bauwerk zwischen 1894 und 1905 errichtet, soll so etwas sein wie die Zentralkirche der evangelischen Christenheit in Deutschland. Und auch flächenmäßig, von der Grundfläche her, ist es die größte evangelische Kirche, die es in Deutschland gibt. Dieser Bau steht auch nicht vereinzelt. Man braucht nur durch unsere Städte zu gehen. Zwischen 1871 bis 1914 sind viele schöne, bis heute erhaltenswerte Bauwerke entstanden. Und der damalige Kaiser Wilhelm II. Wollte ein Zeichen setzen. Und er hat sich dieses Bauwerk etwas kosten lassen und auf die Bauausführung auch immer wieder persönlich eingewirkt. Und so steht es bis zum heutigen Tag. Als der Präses der Evangelischen Kirche des Rheinlandes, Peter Bayer, diesen Dom dann wieder in Gebrauch nahm, sagte er: Die Wahrheit braucht keine Dome. Die Wahrheit ist darauf nicht angewiesen und das liebe Evangelium kriecht in jede Hütte und hält sie warm. Und die evangelische Kirche braucht auch wenig Repräsentation. Sie hat keinen Teil am Triumph. Bescheidenheit steht ihr an und Knappheit. So wie man einst in Preußen knapp und bescheiden gewesen ist. Die preußische Streusandbüchse, da wuchs nicht viel. Und es ging tatsächlich knapp zu. Aber man merkt auch hier, wie sich der Prediger, die rheinische Kirche hat sowieso den Ruf, progressiv im heutigen Sinne zu sein. Und man merkt, wie er sich innerlich vielleicht doch etwas distanziert. Als stünde es uns nicht zu und als wäre es vielleicht sogar schädlich, solche schönen, erhabenen Bauwerke zu haben. Das Evangelium braucht es nicht. Und manche sagen, ja, der christliche Glaube spielt sich sowieso im Geist ab. Die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Zu was braucht es aufwendige Gotteshäuser? Und hier schwingt noch viel mehr mit. Die Distanz zur Vergangenheit, zu dem, was die Vergangenheit geleistet und nicht nur verschuldet hat. Darauf muss man auch einmal hinweisen. Die Distanz zur Geschichte, zur Kaiserzeit. Und manche denken ja heute auch so. Zu was brauchen wir Kirchen? Aber es ist bezeichnend, welch hohen Stellenwert in der Heiligen Schrift der Tempel einnimmt. Die Berufung des Propheten Jesaja erfolgt im Tempel. Und auch die frühe Christenheit ist in den Tempel eingekehrt. Sie waren stets und einmütig beieinander und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Sie lobten und priesen Gott im Tempel. Und die meisten Psalmen, es sind ja 150, nehmen auf den prachtvollen Tempelgottesdienst Bezug. Sie sind nur vom Kultus zu verstehen. Wir haben zwar heute keinen unmittelbaren Zugang mehr, wie es, was sich da im Tempel abgespielt hat, aber es muss mächtig, gewaltig gewesen sein. Und Jesaja erlebt seine Berufung dort. Und so ist es bis zum heutigen Tag, wenn die gewaltige Kirchenmusik in den großen Hallenkirchen erklingt, dann merken wir und spüren wir im Herzen, hier ist etwas, was nicht von dieser Welt ist. Hier ist eine andere Kraft, eine andere Macht, die uns seelisch erhebt und erbaut. Jesaja wird im Tempel berufen in sein Prophetenamt. Und er hat diesen Ruf angenommen. Hier bin ich, heißt es, Hineni im hebräischen Urtext. Hier, wen soll ich senden? Und er sagt, hier bin ich. Und es ertönt das dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig. An manchen älteren Altären steht es in hebräischen Lettern in Goldschrift zu lesen: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Melo ha'ares kabod Yahweh. Die Erde ist voll der Herrlichkeit Yahwehs. Die Vorfahren, die unsere Kirchen gebaut haben, die Altäre errichtet haben, die haben direkt an dieses Tempelerlebnis, an das dreimal heilig angeknüpft. Und deshalb tun wir nicht gut, uns von der Tradition zu trennen und schon gar nicht von der biblischen Tradition zu trennen. Sondern es geht darum, unseren Glauben zu stärken. Und in einer Dorfkirche bei Glauchau ist auch eine Inschrift zu sehen: Yahweh Makar, Yahweh ist hier. Und das ist hier wird der letzte Vers des Propheten Ezekiel im 48. Kapitel aufgenommen. Und der Name der Stadt soll sein: Yahweh ist hier. Wir brauchen diese Verbindung zu dem Heiligtum. Der dreieinige Gott offenbart sich hier. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, und hier hat man die Dreieinigkeit abgeleitet. Freilich, viele haben da große Schwierigkeiten damit. Ich erinnere mich in der EOS, wie der Lehrer, der Staatsbürgerkundelehrer sagte: Die Christen mit ihrer merkwürdigen Mathematik, 3 soll gleich 1 sein. Ja, dem normalen Verstand geht es nicht auf. Aber Gott hat es gefallen, sich so zu offenbaren: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Dem ist immer widersprochen worden. Nicht nur von außerhalb, von den Muslimen sowieso, aber auch innerhalb der Christenheit. Da hat es eine nicht unbedeutende Kirchenbewegung gegeben, die sogenannten Unitarier. Unus, das Wort Eins, steckt drin. Und die Unitarier, die gab es in Osteuropa, auch in Deutschland, die haben gesagt: Gott ist einer. Die heilige Dreifaltigkeit verträgt sich damit nicht. Und Jesus ist nicht mehr als ein Prophet, wenn auch der Wichtigste. Aber genau hier sind in der alten Kirche die schweren dogmatischen Kämpfe durchgefochten worden. Dass man an der Gottheit Jesu Christi bedingungslos festgehalten hat. Und die Trinitätslehre ist sozusagen ein Sperrriegel, die sich dagegen sperrt, dass die Göttlichkeit und Einzigartigkeit Jesu Christi eingeebnet wird. Auch wenn es vielen nicht eingeht und sie es nicht verstehen. Jesaja wird im Tempel berufen. Und ist es nicht bis zum heutigen Tag so, dass die Einführungen, die Berufungen auch in den Gotteshäusern geschehen? Schon wahr, der Heilige Geist ist das Entscheidende, dass Gott und Jesus Christus für uns innere Wirklichkeit werden. Aber solange wir auf Erden leben, brauchen wir auch diese irdischen Gegebenheiten. Was wäre Wilde Nahe ohne die Kirche, die auf der Anhöhe liegt? Sie weist darauf hin, sie ist ein sichtbares Zeugnis. Und sie predigt schon allein als Gebäude. Der Turm, die Glocken, alles weist darauf hin, wir brauchen die Gotteshäuser. Wir brauchen die Orte der verdichteten Gotteserfahrung. Heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Gott offenbart sich wohl im Geist. Aber der Heilige Geist, so haben es unsere lutherischen Väter festgehalten, hält immer den ordentlichen Weg ein. Und dieser ordentliche Weg des Heiligen Geistes ist immer mit dem Wort Gottes verbunden. Manche sagen, und solche Leute hat es schon zu Luthers Zeiten gegeben: Ja, das äußere Wort Gottes, das Bibelwort, das braucht man nicht. Der Heilige Geist, das ist ein inneres Raunen, der kommt von oben und erfasst den Menschen, und das ganze Kirchenwesen und alles drumherum, das ist nur äußerlich. Aber der geistliche Mensch hat alles im Inneren. Da ist natürlich was dran, aber der Heilige Geist hält den ordentlichen Weg ein und spricht über das Wort Gottes, über die Kirche zu uns. Und wenn man das alles weglässt und sagt, ja, ich warte auf die Offenbarung von oben, dann schwindet die Kirchlichkeit. Und manche sagen, das ist gar nicht schlimm, mit der Kirchlichkeit ist es ohnehin nicht sehr weit her. Aber wenn die Kirchlichkeit schwindet, schwindet auch die Christlichkeit. Das hängt zusammen. Und manche gehen noch einen Schritt weiter und sagen, wenn die Kirchlichkeit schwindet, schwindet die Christlichkeit und es schwindet die Menschlichkeit. Wenn dem Heiligen Geist der ordentliche Weg verstellt wird. Gott offenbart sich wann, wo und wie er will, das ist wohl wahr, aber er will den Dienst seiner Kirche. Aber erleben wir da nicht viel Betrübliches. Der letzte Teil des Predigtextes ist ja sehr bedenklich gewesen. Ein Stumpf bleibt wie bei einer Linde oder Eiche, die abgehauen wieder ausschlägt. Und immer in den großen Journalen, wenn das Weihnachtsfest oder das Osterfest naht, dann wird nie die Gelegenheit versäumt, auf die schwindende Bedeutung der Kirche hinzuweisen. Das erleben wir Tag ein und Tag aus, und wenn es Missbrauchsfälle und Skandalfälle gibt, umso besser, das bietet Stoff. Aber die Kirche, die ist da. Und der Prophet hat zwar den Auftrag, das Volk zu verstocken, aber das ist nicht das Ende der Weg Gottes. Obwohl die Gefahren bleiben. Die Großmächte in der damaligen Zeit, die haben, um Völker unter Kontrolle zu halten, die Bevölkerung ausgetauscht. Samarien, Nordisrael im Norden, war den Juden in Jerusalem immer verdächtig. Einmal, weil sie sich nicht zum Tempelkult in Jerusalem hielten, und zum anderen, weil dort das Heidentum sehr verbreitet gewesen ist. Die Großkönige haben die Bevölkerung Samariens in die Verbannung geführt, wie nach der Eroberung Jerusalems die einflussreiche Bürgerschaft Jerusalems auch, und haben Fremdvölker angesiedelt. Und in unserer Heiligen Schrift steht die Geschichte, wie Jesus sich mit der Samaritanerin am Brunnen unterhält. Und sie wundert sich, was Jesus alles weiß. Und Jesus sagt, 5 Männer hast du gehabt. Und da sagen die Bibelausleger, hier sind die angesiedelten Fremdvölker gemeint, die vom rechten Glauben abgefallen sind. Und erleben wir zur Zeit auch nicht so etwas, wie wir einen Wechsel unserer Bevölkerung erleben. In den Städten wird es deutlich und unsere Bevölkerung immer mehr durchmischt wird. Und viele halten das für eine große Bereicherung, wie reich unser Leben wird, wenn wir uns einen Döner kaufen können. Oder in die griechischen, türkischen, indischen Gaststätten gehen können, was wir jetzt alles haben. Und wo wir überall hinfahren können. Und was es alles gibt. Sehr wahr. Aber Es ist dann immer daran zur Erinnerung. Wir müssen auch an unseren eigenen Entschieden festhalten. Vor allem an unserer Ortskirche, an unserer Kirchgemeinde, an unserer Familie, an unseren Kindern. All das ist uns aufgegeben. Und Gott ist auch in unserer Zeit noch lange nicht am Ende. Aber wir müssen die Warnrufe Gottes hören und wahrnehmen. Johann Walter gilt als der Urkantor der evangelischen Kirche. Und in kirchenmusikalischen Dingen hat er Martin Luther beraten. Aber er ist nicht nur ein guter Musiker gewesen, er ist auch ein guter Textverfasser gewesen. Das Kirchenlied 390 im Alten Gesangbuch, 145 im Neuen, im EG, ist von ihm verfasst, sowohl was die Melodie betrifft, als auch was den Text betrifft, also Doppelschöpfer sozusagen, 1561. Im Alten Gesangbuch hat es noch zwei Strophen mehr. Und da heißt es, und das müsste unser Volk wohl hören: wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen. Bedenk, was Gott dir hat gesandt und dir vertraut das höchste Pfand, magst du wohl aufwachen. Und jetzt kommt eine ausgelassene Strophe im neuen Gesangbuch. Gott hat dich Deutschland hoch geehrt mit seinem Wort der Gnaden. Ein großes Licht dir auch beschert, gemeint ist Martin Luther, und hat dich lassen werden zu seinem Reich, welches ewig ist. Dazu du denn geladen bist, willst heilen deine Schaden. Gott hat dir Christum, seinen Sohn, die Wahrheit und das Leben, sein liebes Evangelium aus lauter Gnade gegeben. Denn Christus ist allein der Mann, der für der Welt Sünd genug getan, kein Werk hilft sonst daneben. Für solche Gnade und Güte groß sollst du Gott billig danken, nicht laufen aus seinem Gnadenschoß, von seinem Wort nicht wanken, dich halten, wie sein Wort dich lehrt, dadurch wird Gottes Reich gewährt, geholfen auch den Kranken. Und so geht es weiter. Ein Wachruf, ein Weckruf möchte unser Volk es wieder hören. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.